Das heißt ja eben nicht nur, weil man praktisch jetzt plötzlich, dass bestimmte Tätigkeiten, die man vorher von Menschen gemacht wurden, wenn das jetzt quasi von Seiten einer KI gemacht wird, heißt das ja nicht, dass der Mensch als solches, der ganze Job überflüssig wird. Uns fehlen da 4 Millionen Leute und wir müssen geradezu diese Lücke auch schließen durch den Einsatz von KI. Es geht, glaube ich, gar nicht anders. Die Probleme haben eigentlich nie diejenigen, die diese Technologien einsetzen, ja, sondern eigentlich immer diejenigen, die die Technologien nicht einsetzen.
Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Mein Name ist Stefan Süß und ich begrüße Sie zur heutigen Folge des Düsseldorfer HR-Podcast. Vermutlich sind Sie auch der Meinung, dass wir uns in besonders turbulenten Zeiten befinden. Das gilt auch oder sogar insbesondere für die Wirtschaft, die in den letzten Jahren zahlreichen Herausforderungen unterlegen war. Die Corona-Pandemie, Kriege, die Energiekrise, der Fachkräftemangel, die Klimakrise, das sind die wohl markantesten dieser Herausforderungen. Über allem schweben dann noch die Digitalisierung und die zunehmende Etablierung der künstlichen Intelligenz in Unternehmen. Höchste Zeit, dass wir im Düsseldorfer HR-Podcast einen volkswirtschaftlichen Blick auf die deutsche Wirtschaft einnehmen und uns vor allen Dingen die Frage stellen, was Digitalisierung und KI mit Arbeit machen werden, heute und in der Zukunft. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern haben einen der prominentesten und einflussreichsten Volkswirte Deutschlands zu Gast. Ich freue mich sehr, dass mein Düsseldorfer Kollege Professor Jens Südekum im Düsseldorfer HR-Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Jens.
Hallo, lieber Stefan, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Professor Jens Südekum machte sein Abitur in Goslar und studierte dann Volkswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität in Göttingen und der University of California in Los Angeles. 2003 folgte die Promotion ebenfalls an der Georg-August-Universität in Göttingen mit einer Arbeit zu regionalen ökonomischen Disparitäten innerhalb der Europäischen Union. Es folgten Stationen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem sogenannten IAB, und als Juniorprofessor für Wirtschaftspolitik an der Universität Konstanz. Im Jahr 2007 erhielt er einen Lehrstuhl für Mikroökonomik und Außenwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Und seit 2014 ist Jens Südekum Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und zudem auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Jens Südekum forscht zu Fragen des internationalen Handels und der Regionalpolitik. Er beschäftigt sich vor allem mit dem Einfluss von Globalisierung und technologischem Wandel auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das wird heute auch unser Hauptthema sein. Bevor wir auf das Thema der Digitalisierung und der KI eingehen, lieber Jens, habe ich die folgende Frage: Wie bewertest du eigentlich die Lage der deutschen Wirtschaft jetzt am Ende des Jahres 2023? Ist sie so deutlich angeschlagen, wie es oft behauptet wird, oder angesichts der Krisen doch noch ganz gut in Schuss? Wie schätzt du das ein?
Ja, es ist eine sehr schwierige und unübersichtliche Lage. Das kann man wohl sagen. Eigentlich hatten wir uns ja so ein bisschen darauf eingestellt, dass nach dem sehr schlechten Jahr 2023 es jetzt 2024 wieder leicht aufwärts gehen könnte, konjunkturell. Die Inflation ist ja überwunden. Jetzt sind allmählich die Einkommenssteigerungen da, dass der Konsum wieder anspringt. Bleiben natürlich wahnsinnig große strukturelle Herausforderungen, eher langfristiger Art. Bürokratie, immer noch die Fragen beim Energiesektor, der Fachkräftemangel, da kommen wir ja heute noch drauf. Das war also sozusagen noch eine viele, viele Aufgaben, die quasi noch auf dem Programm gestanden hätten. Aber eigentlich hatte man gehofft, es wird jetzt besser. Das müssen wir jetzt allerdings abwarten, ne? Also jetzt haben wir ja ganz akut die Krise, die hausgemachte Krise rund um den Bundeshaushalt nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Und wir wissen ja noch nicht, wie jetzt genau darauf reagiert werden wird. Ich hoffe, wir hören noch was, so diese Woche oder spätestens vor Weihnachten. Aber das wird natürlich dann, je nachdem, was rauskommt, auch nochmal Fragezeichen, was die Konjunktur angeht, dann eben auch aufwerfen. Also wenn jetzt mehr oder weniger notgedrungen ein Sparkurs eingeleitet wird, hat das natürlich auch mal wieder konjunkturelle Rückwirkungen. Und wenn es schlecht läuft, dann fällt diese Erholung, auf die wir uns eigentlich eingestellt hatten, für 24 dann doch wieder aus. Da müssen wir dann noch länger drauf warten. Also von daher sind es schwierige und vor allem sehr, sehr unübersichtliche Zeiten.
Also einige Krisen, die dann eher externer Art sind und die Politik nicht beeinflussen konnte, die Kriege beispielsweise oder auch das Thema Klimawandel. Sicherlich hätte man das früher beeinflussen können, aber jetzt aktuell nicht. Aber eben auch das hausgemachte Thema, Schuldenbremse, Investitionsstopp und so weiter als Belastung für die Wirtschaft. Was hat das denn für Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, der uns natürlich im HR-Podcast besonders interessiert? Also wie siehst du da die Verbindung zwischen den externen, aber vielleicht auch intern verursachten Krisen und dem Arbeitsmarkt?
Also bislang war der Arbeitsmarkt ja extrem stabil, eigentlich bei allen Krisen. auch Corona war kein wirklicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Und auch die anderen Krisen sind am Arbeitsmarkt bislang noch relativ gut vorbeigegangen. Und ich glaube, der wesentliche Grund ist natürlich die Demografie als Sonderfaktor. Also auch Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten, sind sehr, sehr zurückhaltend, wenn es jetzt darum geht, im großen Stil Leute zu entlassen, weil sie sich natürlich alle schon ausrechnen, naja, wenn es wieder besser läuft und wir wollen dann wieder Leute einstellen, dann finden wir vielleicht gar keine mehr, oder zumindest nicht die, die wir wollen. Von daher halten wir mal lieber praktisch diejenigen, die wir haben, die wir kennen, mit denen wir gut zusammengearbeitet haben, die halten wir wirklich ganz, ganz fest. Ja? Und das ist in dem Sinne auch der wesentliche Grund, warum die Arbeitslosigkeit jetzt nicht dramatisch angestiegen ist. Aber wenn man jetzt so die letzten Monatsberichte der Bundesagentur liest, also so ein bisschen sieht man da schon auch was, also einen leichten Anstieg, was auch klar ist bei der schlechten konjunkturellen Lage, das kann ich völlig spurlos daran vorbeigehen. Aber von daher ist die Hauptsorge, die ich konjunkturell habe, weniger jetzt, dass Massenarbeitslosigkeit droht, sondern eher, dass einfach in diesem ganzen Schlamassel Deutschland so ein bisschen verpasst, die Investitionen, gerade was neue Technologien angeht, die eben mittel- bis langfristig auf jeden Fall gebraucht werden, dass die so ein bisschen eben hinten runterfallen, auf die lange Bank geschoben werden und dass dann so ein bisschen die negativen Folgen dann auch in Zukunft dann sichtbar werden, dass wir ein bisschen den Anschluss verlieren. Davor mache ich mir jetzt mehr Sorgen als unmittelbar vor Massenarbeitslosigkeit.
Wenn wir das Thema nochmal vertiefen, dann ist es ja so, dass der Fachkräftemangel, jedenfalls meiner Meinung nach, möglicherweise für die Wirtschaft langfristig sogar das größte Problem sein wird von denen, die wir besprechen. Natürlich Klimawandel ist etwas, was uns alle betrifft, als Privatmenschen unsere Kinder betreffen wird und so weiter. Kriege, weiß man nicht, wie sich das entwickelt, aber beim Fachkräftemangel können wir ja relativ sicher sein, dass der uns schon erreicht hat und zukünftig noch stärker erreichen wird und damit ja auch eigentlich eine Konjunkturbremse ist, oder? Ist das nicht, also ich meine, ich bin ja nur BWLer, also in die VWL-Glaskugel musst du reingucken, aber ist das nicht genau eigentlich der Punkt, der für Wirtschaftswachstum die größte Bremse ist, der Fachkräftemangel an vielen Stellen?
Ja, ich glaube auch, von allen Schwierigkeiten und allen Problemen, über die wir aktuell so reden, ist der Fachkräftemangel tatsächlich, finde ich, das größte Problem von allen. Vor allem, weil man auch absehbar jetzt nicht direkt was dagegen machen kann. Ja, also beim Thema Energie wird ja dann eben, das ist auch natürlich ein Riesenproblem, da kann man aber agieren. Man kann LNG-Terminals aufbauen, man kann den Ausbau der Erneuerbaren jetzt schnell beschleunigen. Aber beim Fachkräftemangel, es ist eben so, es gibt ja diese Projektionen, dass bis 2035 rund 13 Millionen Boomer in Rente gehen.
Genau, ja.
Das wird auch passieren. Und es kommen aber nach aktuellen Projektionen halt nur so knapp 9 Millionen Millennials neu auf den Arbeitsmarkt dazu. Und da ist eben einfach diese Lücke von 4 Millionen Leuten bis dahin. Und das lässt sich jetzt kurzfristig nicht mal eben so schließen, weil die Leute, die jetzt quasi auf den Arbeitsmarkt zutreten sollten, die müssten ja im Prinzip schon geboren sein, aber sind es eben nicht. Mhm. Und von daher bleiben eben nur relativ wenig Schrauben, an denen man da drehen kann. Ja, Erwerbsbeteiligung von Frauen, man kann versuchen, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, da Anreize zu setzen, dass sie mehr arbeiten, das ist alles richtig. Aber die einzig wirkliche Schraube, die Hoffnung machen könnte, dass man die Lücke schließt, ist letztendlich die Fachkräftezuwanderung. Ja, also das ist quasi der Kanal, der am unmittelbarsten irgendwie wirken würde. Und man bräuchte netto ungefähr so zwischen 400.000 und 500.000 Zuwanderer pro Jahr. Dann hätte man eine realistische Chance, die Erwerbsbevölkerung stabil zu halten, so bis ins Jahr 2050 langfristig. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Vor allem eben im gesellschaftlichen Klima, was wir heute so haben, wo ja Migration eins der größten Themen ist, das auch negativ besetzt. Da geht es um andere Migrationen. Ne? Fluchtmigration ist nicht dasselbe wie Arbeitsmarktmigration. Aber das dann auch sauber zu trennen, die beiden Aspekte, und zu sagen, ja, wir wollen weniger Fluchtmigration, wir wollen mehr Arbeitsmarktmigration, Fachkräftezuwanderung, das dann auch in der öffentlichen Debatte sauber auseinanderzuhalten und dann auch entsprechend viele Leute zu finden und möglichst auch Leute zu finden, die auch sofort einsatzfähig sind, die nicht erst noch langwierig ausgebildet werden müssen, die Sprache lernen müssen und so weiter. Solche Leute muss man überhaupt erstmal finden. Also von daher ist das ein Riesenproblem und eben das größte Problem, weil man auch jetzt nicht mal ebenso schnell eine Lösung irgendwo zusammenzimmern kann.
Ja, genau, also das hat ja mehrere Aspekte. Ne? Das eine ist, dass rein zahlenmäßig 13 Millionen scheiden aus, 9 Millionen kommen nach, aber die 9 Millionen können ja nicht exakt das, was die 13 Millionen konnten. Da kann es ja auch eine qualifikatorische Lücke beispielsweise geben. Das ist dann wieder so ein klassisches BWL-Thema. Ne? Können die wirklich ersetzen? Und beim Thema Zuwanderung ist Deutschland ja jetzt auch nicht gerade bekannt als das Land, in dem hochqualifizierte Leute sehr gerne oder traditionell zuwandern. Also auch wenn Arbeitsmigration eine Historie bei uns hat, aber da ging es ja dann doch um andere Qualifikationsniveaus, als wir sie heute brauchen, vielfach, wenn wir an die 60er, 70er Jahre beispielsweise denken. Also ich sehe das genauso. Ich sehe darin auch das größte Problem, auch wenn man mit Unternehmensvertretern spricht, ist der Fachkräftemangel. Jetzt ist es aber so, dass ich oft gefragt werde und habe da eigentlich nie eine Antwort drauf und deswegen hoffe ich, dass du sie mir geben kannst. Wir haben diesen Fachkräftemangel auf der einen Seite, der sich verschärfen wird und eine Situation ist, von der wir an vielen Stellen schon betroffen sind. Sei es in nicht so wichtigen Bereichen wie der Gastronomie, wo ich jetzt sage, okay, das ist vielleicht, kann ich halt dann nicht jeden Tag zum Essen gehen, sondern die haben auch manchmal geschlossen, aber auch beim Arzt, im Krankenhaus, in Schulen, in Kitas. Wir haben überall spürbaren Fachkräftemangel, haben aber auch aktuell rund 2,6 Millionen Arbeitslose. Mhm. So. Wie passen diese beiden Befunde eigentlich zusammen? Warum haben wir dann doch eine erkennbare Zahl an Arbeitslosen, die jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit leicht gestiegen ist und wir haben dennoch diese riesen Fachkräftelücke? Mhm. Das ist, finde ich, schwer übereinander zu bringen.
Ja, also wir haben jetzt mittlerweile ein Problem von sich verfestigender Langzeitarbeitslosigkeit. Mhm. Also wir haben, wenn man so schaut, es gibt ja dann auch die Statistiken, wie hoch ist die Gefahr, jetzt statistisch gesehen arbeitslos zu werden. Und die ist jetzt in den letzten Monaten leicht angestiegen, aber ist immer noch auf einem sehr, sehr, sehr geringen Niveau. Also viel, viel geringer auch als zu Zeiten der Finanzkrise. Die Gefahr, dass man wirklich den Job verliert, in die Arbeitslosigkeit reingeht. Aber was auch sehr, sehr niedrig ist und jetzt auch noch gesunken ist, ist die Chance, wieder abzugehen aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Ja? Also einerseits suchen die Unternehmen händeringend Leute, andererseits sieht man eben, jemand, der in der Arbeitslosigkeit ist, hat eine ganz, ganz geringe Chance, wirklich wieder rauszukommen aus der Arbeitslosigkeit. Ja, und das deutet darauf hin, dass diejenigen, die in der Arbeitslosigkeit sind, eben lange dort bleiben und eben schlechte Voraussetzungen mitbringen, einen Job sozusagen zu finden und ein Angebot zu bekommen, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass einfach deren Qualifikationen überhaupt nicht dem entsprechen, was gesucht wird. Also jetzt bei hochqualifizierten Jobs ist klar, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man im Pool der Arbeitslosen jetzt einen IT-Spezialisten findet. Das wird nicht passieren. Ja. Aber auch jetzt bei vermeintlich einfacheren Jobs, Gastronomie nehme ich jetzt mal raus, also auch da scheint es so zu sein, dass praktisch diejenigen, die die Gastronomie einstellen könnte aus dem Pool der Arbeitslosen, offensichtlich nicht die Qualifikationen, die Charakteristika mitbringen, die da gesucht werden. Und das ist eben das Problem. Also wie man jetzt bei diesem verfestigten Problem der Massenarbeitslosigkeit, wie man dem Herr wird, das ist ja auch die aktuelle Debatte rund ums Bürgergeld, ja, ob man da mit Druck vorankommt, dass man da also kürzt oder ob man versuchen muss, diejenigen, die dort sind, noch stärker zu qualifizieren, dass sie vielleicht doch nochmal wieder die Chance haben, irgendwo Fuß zu fassen. Das ist so die Debatte, die gerade läuft.
Also dieses klassische Thema der Anreize und der Sanktionen. Ne? Also ob es Anreize gibt, sich aus der Situation der Arbeitslosigkeit heraus zu qualifizieren, herauszubewerben oder dann eben mit Sanktionen die Situation unkomfortabler zu machen sozusagen. Ja.
Genau, und das betrifft die Gruppe der Arbeitslosen. Also ich glaube jetzt bei den Anreizen, es ist ja so, viele Menschen, die ein bisschen arbeiten, in Minijobs, das ist, glaube ich, das größere Problem. Und das ist auch mehr Potenzial aus meiner Sicht. Wir nennen das die Minijob-Falle, dass eben jemand, der gerade so unterhalb der Verdienstgrenze von 520 Euro sind es, glaube ich, aktuell verdient, prinzipiell vielleicht sogar bereit wäre, mehr zu arbeiten, ja, aber dann eben dort gerade die Anreizstruktur maximal schlecht ist. Ja. Also weil in dem Moment, wenn man brutto mehr verdient, eben sehr schnell sehr viel abgezogen wird. Also wir sprechen ja von der Transferentzugsrate. Es gibt sogar perverse Situationen, dass jemand 1 Euro brutto mehr verdient und am Ende netto weniger in der Tasche hätte, ja, weil direkte Anrechnung und man dann teilweise den Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen verliert, zum Beispiel Wohngeld, und dann rechnerisch am Ende quasi weniger netto in der Tasche bei 1 Euro mehr brutto. Und das ist natürlich maximal leistungsfeindlich und das kann auf gar keinen Fall so bleiben. Ja. Und da ist auch noch einiges an Potenzial. Also da sehe ich auch realistisch, wie man, wenn man dort eben eine Reform macht, auch wirklich einfach mehr Leute wieder kriegen könnte, die dann schon im Arbeitsmarkt sind, aber dann dort mehr tatsächlich arbeiten. Ja? Das, glaube ich, ist leichter als jetzt diese Gruppe der Langzeitarbeitslosen, wo auch gesundheitliche Probleme noch eine Rolle spielen und so weiter, dort jetzt zu versuchen, die mit Druck irgendwie zu aktivieren. Ja, es gibt ja auch den Vorschlag, die müssen dann irgendwie pflichtmäßig so gemeinnützige Arbeit machen für die Kommunen und, keine Ahnung, im Park irgendwie Wege fegen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, der sozusagen da riesige Potenziale tatsächlich schafft. Ja. Der andere Weg, Minijobfalle, Teilzeitbeschäftigung, gerade für Frauen, also dass man im Bereich Kinderbetreuung was macht, damit Frauen zum Beispiel auch einfach die Möglichkeit haben, überhaupt mehr zu arbeiten. Ich glaube, da schlummern wesentlich mehr Potenziale.
Ja, finde ich plausibel, die Argumentation, dass man dort eben diese Falle nicht mehr stellt, damit die Leute sagen, ich kann noch ein paar Stunden mehr machen. Vielleicht spricht man auch nicht darüber, dass die Vollzeit arbeiten, aber dann doch einige Stunden mehr, was ja auch schon helfen würde. Ja, nach diesen generellen volkswirtschaftlichen Themen würde ich gerne zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen, nämlich der Frage, welchen Einfluss haben eigentlich Digitalisierung und KI auf den Arbeitsmarkt? Wir haben jetzt schon viel über den Arbeitsmarkt gesprochen und ich würde einfach mal ganz plakativ mit der Frage starten, ob Digitalisierung und künstliche Intelligenz eher Jobkiller oder Jobbooster sind. So, das ist jetzt eigentlich die Überschrift, die wir vielleicht diesem Podcast hinterher geben werden, weiß ich noch nicht genau. Aber das ist vielleicht ein plakativer Einstieg in das Thema. Vernichten diese Technologien, mit denen wir uns jetzt überall auseinandersetzen, Arbeitsplätze, oder schaffen sie eigentlich welche?
Ja, die klare Antwort ist beides. Ja, es ist nicht der Jobkiller und es ist nicht der Jobbooster. Es ist auf jeden Fall der Jobmarktveränderer. Ja, unterm Strich, ich meine, bei künstlicher Intelligenz muss man eben sagen, die ehrliche Antwort auf viele Fragen ist, wir wissen es noch nicht genau, weil einfach das eine Technologie ist, die noch relativ neu ist und die einfach noch nicht in der Breite der Wirtschaft wirklich angekommen ist. Ne? Also es gibt eben jetzt die bekannten Beispiele. ChatGPT ist wahrscheinlich die Nummer 1, ja, und OpenAI, und wir sehen, was dort passiert. Aber damit man eben wirklich die Arbeitsmarktkonsequenzen makroökonomisch abschätzen kann, muss das ja wirklich erstmal auch wirklich in der Breite ankommen. Und dann wird man auch die empirische Evidenz eben sehen. Es gibt jetzt quasi erste Studien, die sich das angucken, aber wir sind noch nicht quasi so weit, dass man wirklich da einen richtig seriösen Befund jetzt schon machen könnte. Aber wenn man jetzt so ein bisschen guckt, wie es auch in der Vergangenheit war mit früheren Episoden der Digitalisierung. Ich habe ja selber zu diesem Thema Roboter sehr viel gearbeitet. Genau, also das ist jetzt nicht mehr der neueste Schrei technologisch. Aber dort hat man eben gesehen, natürlich haben Roboter Jobs ersetzt. Ja, also wo früher Leute in der Autoindustrie zum Beispiel an Fließbändern gestanden haben und manuell Autos zusammengeschraubt haben, das sieht man ja nicht mehr. Ne? Also es sind mittlerweile vollautomatisierte Produktionsstraßen und die Leute, die früher da standen, sind weg. Ja? Also klar ersetzt Technologie Arbeit. Aber im gleichen Zuge haben wir ja eben gesehen, dass neue Tätigkeiten entstanden sind durch die Roboter, also die Wartung, die Entwicklung von diesen Technologien, auch im Bereich Werbung, dass praktisch andere Firmen überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Und dann ist ja auch eben ein ganz wichtiger Kanal, durch die Produktivitätsgewinne von neuen Technologien kann man ja Kosten senken, man kann effizienter herstellen und dadurch das Produkt auch letztendlich günstiger anbieten und dadurch wird es auch stärker nachgefragt. Und das hat dann auch wieder einen Effekt auf die Arbeitsnachfrage. Das heißt, dadurch haben die Roboter dann auch wieder neue Jobs geschaffen, ja, weil sie einfach auch sozusagen den Markt, das Marktpotenzial ausgeweitet haben. Und das war jetzt alles für die Roboter gesprochen, aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum bei künstlicher Intelligenz die Story nun komplett anders laufen sollte. Aber es gibt immer praktisch das Argument, ja, in der Vergangenheit, da haben Technologien nie irgendwie jetzt zu Kahlschlag auf dem Arbeitsmarkt gewinnt, aber diesmal wird es anders sein. Also das wurde schon bei den Robotern gesagt, beim Computer wurde das gesagt, bei Fließbandproduktionen wurde das alles gesagt und so natürlich jetzt auch bei künstlicher Intelligenz, dass es diesmal alles ganz anders wird, aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht so wirklich dran. Es betrifft natürlich jetzt andere Jobs, ne? Also bei den Robotern, da waren es eben die manuellen Produktionsarbeiter, die da ersetzt werden. Jetzt bei KI sind es eher die Laptop-Arbeiter, ja, also die sogenannten White-Collar-Worker und vielleicht Rechtsanwälte, die da unter Druck geraten. Ja. Aber es heißt ja eben nicht nur, weil man praktisch jetzt plötzlich, dass bestimmte Tätigkeiten, die man vorher von Menschen gemacht wurden, wenn das jetzt quasi von Seiten einer KI gemacht wird, heißt das ja nicht, dass der Mensch als solches, der ganze Job überflüssig wird, sondern typischerweise hat man ja eben gesehen, Menschen konnten sich dann eben auch auf das konzentrieren, auf andere Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren, die nicht so ohne weiteres automatisierbar sind. Also jetzt zum Beispiel ein Rechtsanwalt muss vielleicht nicht mehr da sitzen und stundenlang in irgendwelchen Büchern nachschlagen, wie irgendwelche Entscheidungen mal gelaufen sind. Also das kann eine KI in Sekundenschnelle. Aber dann kann eben zum Beispiel ein Rechtsanwalt, der jetzt viel mehr Zeit hat, kann dann viel intensiver in Kundenkontakt gehen, kann sich den Einzelfall genau anschauen, alle Aspekte, kann viel mehr interagieren mit allen Beteiligten. Ja? Und dadurch kann man seinen Tag dann schon auch ganz gut füllen und kann am Ende ein besseres Gesamtprodukt auf den Tisch legen, ja, durch die Kombination von menschlicher Arbeit und Technologie. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bin guter Dinger, bin guter Hoffnung, dass das auch bei KI wieder so sein wird.
Das heißt also, dass KI sozusagen bestimmte Arbeitsplätze vielleicht schon ersetzt, jedenfalls aber Arbeit ändern kann. Also gerade hochqualifizierte Arbeit vielleicht von KI profitiert, weil bestimmte Sachen, Beispiel Rechtsanwalt, die KI macht, aber der Mensch derjenige ist, der das, was die KI gemacht hat, bewertet, zusammenführt etc. Während wir auch andere Berufsbilder haben, wo KI wahrscheinlich gar keine, eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Ne? Also ja. Was weiß ich, im Rahmen der ganzen Care-Aufgaben, Kinderbetreuungsaufgaben, pflegerische Tätigkeiten und so weiter, da wird das ja nicht die Rolle spielen, wie etwa in der Wissen, der sogenannten Wissensarbeit. Ja.
Wahrscheinlich. Wobei man gerade im Bereich Pflege, also das ist ein Bereich Pflegeroboter, ja. Da ist Deutschland, soweit ich weiß, wirklich sogar richtig führend dabei, wenn es darum geht, irgendwie sowas aufzubauen. In Japan hat man sowas ja auch schon gesehen. Natürlich können die nicht die komplette Pflegearbeit übernehmen, aber sie können eben unterstützen. Ja? Also dass zum Beispiel da so ein Pflegeroboter den Patienten irgendwas bringt oder vielleicht sogar vorliest oder solche Dinge. Also,
also das ist so im Prinzip, dass da dann, dass sich die Arbeit ändert der Individuen, weil dann der Roboter in dem Fall bestimmte Aufgaben abnimmt, die vielleicht eher standardisierter Art sind oder Hol- und Bringdienste oder sowas macht. Ist es denn, wir haben vorhin über das Thema, über das Phänomen gesprochen, Fachkräftemangel und manifestierte Massenarbeitslosigkeit. Steht denn zu erwarten, das ist vielleicht jetzt auch sehr in die Zukunft gefragt, aber ich frage es mal trotzdem, dass der Einsatz von KI diese Schere auf dem Arbeitsmarkt noch weiter auseinandergehen lässt? Das heißt, wir haben die Hochqualifizierten, die eigentlich immer einen Job kriegen, im Gegenteil vielleicht sogar bei den nachrückenden Generationen sagen, ich will gar nicht mehr so furchtbar viel arbeiten, sondern würde auch gerne meine Auszeit nehmen, Sabbatical machen, wie auch immer. So, die sich also ein bisschen die Arbeit fast aussuchen können, weil sie hochqualifiziert sind, dann auch die KI denen den Job nicht wegnimmt, sondern höchstens den Job anders gestaltet. Und wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die damit nicht Schritt halten können und denen, die dann auch aufgrund der Anforderungen, die die Arbeit mit KI, mit digitaler Technologie mit sich bringt, es noch schwieriger haben, in den Arbeitsmarkt wieder reinzukommen. Wäre das so eine Hypothese?
Also diese Hypothese, wir Ökonomen nennen das Mismatch-Hypothese, das ist etwas, was wir bei den Robotern sehr stark schon diskutiert haben und auch gesehen haben, dass das tatsächlich das Problem war. Und es könnte auch jetzt bei KI nochmal wieder ein Thema werden, aber ehrlich gesagt bin ich bei KI, selbst was dieses Thema angeht, ein bisschen entspannter, ja, weil wer verliert denn seinen Job? Also jetzt sagen wir bei Robotik, da war es ja eben so, es hat eben manuelle Produktionsarbeit ersetzt. Das heißt, das waren Menschen, die jetzt keine akademische Ausbildung typischerweise hatten, sondern Fachkräfte, qualifizierte Fachkräfte, wo aber sehr viel eben auch so On-the-Job-Training stattgefunden hat. Ja? Und plötzlich war sozusagen das weg. Und die mussten am Arbeitsmarkt in ganz andere Bereiche relativ schnell gehen. Das ist in Deutschland sehr gut gelungen. Viel besser übrigens als in anderen Ländern, weil jetzt auch das deutsche duale Ausbildungssystem da durchaus förderlich ist. Also dass jemand, der, sag ich mal, da gelernter Produktionsarbeiter war, am Ende trotzdem die Chance hatte, irgendwie im Marketing oder sonst wo zu landen im Unternehmen. Ja, das ist in den USA viel schlechter gelaufen. Also da sind viele Leute tatsächlich rausgeschmissen worden. Ja, man sagt, okay, das, was ihr früher gemacht habt, das macht jetzt der Roboter, wir brauchen euch nicht mehr, tschüss. Jetzt bei KI sind ja aber doch ganz andere Berufe eher im Fokus. Ja? Also nochmal den Rechtsanwalt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da ein Rechtsanwalt ist, der ein Jurastudium, zwei Staatsexamen hat und jetzt kommt plötzlich eine KI, die seinen bisherigen Arbeitsablauf stört. Der wird ja da nicht sitzen, er oder sie, und wird sagen, jetzt habe ich überhaupt keinen, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ja? Also da ist ja eigentlich die Chance, dass man sagt, okay, dann suche ich mir was Neues und erfinde mich nochmal neu, ist ja eigentlich, sagen wir mal, viel größer, weil KI ja tendenziell Jobs ersetzt, die im Prinzip erstmal schon mal sowieso einen höheren Qualifikationsgrad haben. Ne? Weil wir auch Journalisten oder Leute in der Verwaltung. Von daher bin ich ehrlich gesagt da besserer Dinge, dass die Leute von sich aus auch eine bessere Chance haben, einfach sich neu zu erfinden und dann fortan im nächsten Job einfach ganz andere Tätigkeiten auszuüben.
Da wäre ja so verstanden, KI auch doch mit dem Potenzial verbunden, dass es vielleicht ein kleines Stück dazu beitragen kann, den Fachkräftemangel, also diese Lücke, ein bisschen zu füllen, weil dann diejenigen, die durch KI unterstützt werden, vielleicht die Zeit investieren können, andere Tätigkeiten. Ja. Also das wäre dann auch eine, vielleicht ein kleiner Baustein gegen den Fachkräftemangel.
Absolut. Also deswegen, interessanterweise finde ich, wird diese Debatte jetzt gerade in Deutschland auch anders geführt als in den USA, wo die Demografie schon noch ein bisschen eine andere ist. Mhm. Ja, also in den USA waren auch sehr prominente Ökonomen. Ich nenne mal zum Beispiel Darren Acemoglu vom MIT. Das ist ja sozusagen einer der weltweit bekanntesten Ökonomen. Der waren sehr stark vor KI. Ja, also jetzt einerseits vor eher so in Richtung Desinformation, also wir machen die Nachrichten auf und wissen überhaupt nicht mehr, ob das die Realität ist, die wir da sehen, ob das irgendein Deepfake-Video ist. Gibt es ja auch mittlerweile Beispiele. Aber in den USA warnt er auch ganz stark vor den Arbeitsmarkteffekten. Ja? Also auch wirklich von Entlassungswellen, die durch KI kommen können. In Deutschland ist die Diskussion entspannter und das hat aus meiner Sicht eben wirklich mit der Demografie zu tun, mit dem Fachkräftemangel. Ja? Also wir haben diese Lücke, von der wir schon sprachen, also uns fehlen da 4 Millionen Leute und wir müssen geradezu diese Lücke auch schließen durch den Einsatz von KI. Es geht, glaube ich, gar nicht anders. Das sagen ja auch jetzt gerade in der Verwaltung, es brechen jetzt auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren, gehen wahnsinnig viele Leute auch nach Verwaltung in Rente. Ja, und man wird niemanden finden. Man wird niemanden finden, um praktisch das wieder zu schließen, die Lücke. Von daher muss man viel stärker auch gucken, Verwaltungsabläufe zum Beispiel zu digitalisieren. Ja, und insofern, dieser Baustein, der ist aus meiner Sicht völlig unverzichtbar. Wenn wir diese, also das Fachkräfte, man kann ja sagen, es ist wie so eine Art Wettrennen. Ja? Fachkräftemängel versus Digitalisierung. Ja. Und in Deutschland, da ist der Fachkräftemangel so weit in Führung, ja, dass wir irgendwie zusehen müssen, dass wir bei der Digitalisierung wirklich so viel Druck und Geschwindigkeit wie möglich aufnehmen können, damit wir irgendwie diesen Fachkräftemangel überhaupt noch einholen können.
Ja, damit das überhaupt zum nennenswerten Baustein wahrscheinlich wird. Ne? Also ich meine, die anderen hast du ja angesprochen, in der Migration von Personen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, vielleicht die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen noch stärker in die Erwerbsarbeit gehen oder auch die Minijobfalle sozusagen zu verändern, aber KI könnte ja ein Baustein sein, auf dem Weg diese 4 Millionen irgendwie zu kompensieren oder einen Richtig. Kleinen Teil davon.
Ja. Und ist ja wahrscheinlich dann auch sogar leichter akzeptabel, ja?
Also absolut, ja.
Wenn jetzt praktisch sagen, wenn wir sagen, ja, aber Zuwanderung wollen wir irgendwie nicht kulturell, wenn jetzt irgendwie Leistungsbescheide von der Bundesagentur für Arbeit, wenn die eben automatisch hergestellt werden und nicht mehr von Hand, das ging ja die Leute und falls noch nicht mal mit, ja? Und ich glaube, da hat dann niemand so wirklich ein großes Problem.
Nee, genau, passiert. Ja. Ich meine, man sieht das ja schon. Ne? Ich erinnere mich, als vor einigen Jahren, das war dann bei uns im Baumarkt um die Ecke, ne? Da wurden dann so digitale Kassen eingesetzt, wo ich selber gescannt habe. Und da haben viele Leute gesagt, da gehe ich nicht hin, ich nehme ja nicht den Leuten den Arbeitsplatz weg, die an der Kasse stehen. Mhm. Heute ist es ja eigentlich umgekehrt. Diese Kassen gibt es jetzt auch in den Supermärkten vielfach. Indem ich da hingehe, kann ich den paar Leuten, die hier noch haben, vielleicht ein bisschen von ihrem Stress nehmen, indem ich diesen Job dann sozusagen selber mache. Also man sieht, finde ich, wie auch die Sichtweise auf KI mit Jobbezug eigentlich ein bisschen kippt, dass man sagt, naja, das hat vielleicht schon sein Gutes. So, ne? Also
absolut, also ich hatte die Situation hatte ich selber auch kürzlich. Ja? Also genau dieselbe, bei mir war es ein Supermarkt, wo dann jemand sagte, nö, da gehe ich nicht hin, das ist die Arbeitslosigkeit von morgen. Ich meine, ich habe mir dann auch erst überlegt, ob ich jetzt da ein Gespräch anfangen soll und sage, ach, also ich würde gerade da hingehen, ja? Weil die Person, die gerade an der Supermarktkasse sitzt, ja, die hat echt genug Potenziale an anderer Stelle, um Jobs und Tätigkeiten zu verrichten, die eben überhaupt nicht automatisierbar sind. Aber ich habe mir auch gedacht, ich muss jetzt nicht im Supermarkt so eine Diskussion vom Zaun brechen, von da habe ich nichts gesagt, aber es hat mir so ein bisschen hat's gejuckt. Ja,
und ich finde das immer ein sehr plakatives Beispiel dafür, wo, und ich meine, ich glaube, die Supermarktkasse ist jetzt nicht die Speerspitze der künstlichen Intelligenz oder Digitalisierung, aber wo man eben da durch den Einsatz von Technologie doch eine ganze Menge an Personal kompensieren kann und eben nicht mit dem Zweck, die in die Arbeitslosigkeit zu schicken, sondern einfach anderswo einzusetzen. Ne?
Das, ja, genau. Ja. Ich meine, wenn ein plakatives Beispiel, ja, also sagen wir mal, bevor es die Geldautomaten gab, musste man, wenn man Bargeld haben wollte, in die Bank dackeln und sich dann das Bar auszahlen lassen von den Leuten. Ja. Und dann kamen die Geldautomaten, da war natürlich auch gleich eine Debatte da, was soll denn jetzt hier mit den armen Bankangestellten werden? Ja. Aber ich würde sagen, der Bankensektor hat es eigentlich ganz gut geschafft, das zu kompensieren durch einfach neue Produkte. Ja? Und der Bankensektor ist parallel zum Ausrollen der Geldautomaten jetzt nicht geschrumpft, sondern der ganze Finanzsektor ist eher gewachsen. Und so denke ich mir, könnte das auch im Bereich Lebensmitteleinzelhandel sehr wohl auch sein, dass dort einfach am Ende die Leute nicht mehr ihre Zeit an der Kasse sitzen müssen, sondern einfach zum Beispiel attraktiveres Angebot, ja, vielleicht Kinderbetreuung während des Einkaufsbummels oder was auch immer. Ja, ja. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und da sind aus meiner Sicht jetzt zumal in Ländern wie Deutschland mit Fachkräftemangel und Demografie, da sind irgendwie riesige Potenziale, die wir ausschöpfen müssen. Ja? Und von daher sehe ich da, was das angeht, KI wirklich tatsächlich sehr entspannt.
Ja, das ist wahrscheinlich an vielen Stellen im Bereich Kassen oder so. Also ich war neulich in Italien und habe keine Tankstelle mehr gesehen, wo ein Mensch saß, wo ich bezahlt habe, sondern das war alles alles automatisiert. Aber auch generell im Handel ist das, glaube ich, zukünftig ein Thema. In welchen Bereichen, jetzt haben wir die schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht auch darüber hinaus, kann denn KI eigentlich dazu beitragen, die Folgen des Fachkräftemangels zu reduzieren? Wo siehst du da vielleicht noch Bereiche? Wir haben jetzt über den Handel gesprochen, wir haben auch vorher über Automatisierung in der Produktion gesprochen. Wo gibt es denn noch Bereiche und wo ist vielleicht auch KI gar kein großes Thema auf dem Arbeitsmarkt?
Ja. Also wir Ökonomen, gerade die Arbeitsmarktökonomen, zerlegen ja Jobs in Tätigkeiten. Ne? Also im Prinzip kann man sich einen Job vorstellen als ein Bündel von Tätigkeiten. Ne? Und da gibt es also auch Datensätze dazu bei der Bundesagentur für Arbeit, beim Forschungsinstitut, beim IAB, wo dann eben auch genau die Tätigkeitsprofile von unterschiedlichen Jobs quantifiziert werden. Ne? Also das kann man unterschiedlich tief tun. Ja? Und jetzt auf der gröbsten Ebene unterscheidet man ja dann irgendwie so manuelle und kognitive Tätigkeiten. Das zerlegt man dann nochmal in Routine und Nicht-Routine. Also manuell Routine ist quasi ein Handgriff und mein Job besteht halt immer denselben Handgriff sozusagen durchzuführen. Und kognitiv Nicht-Routine, also wir jetzt zum Beispiel als Universitätsprofessoren würden sagen, haben da einen relativ hohen Anteil an genau solchen Tätigkeiten, aber auch nicht nur. Ne? Also ich meine, kognitiv Routine, also das Halten einer Vorlesung, ja, gerade Grundlagenvorlesung, das ändert sich im Zeitablauf jetzt auch nicht, das würde man dann eher so klassifizieren. So, und jetzt kann man eben schauen, bei den Projektionen ist natürlich jetzt, dass KI insbesondere Substitutionspotenziale hat bei kognitiven Routinetätigkeiten. Ja, und deswegen sind in dem Moment auch die Jobs mit einem hohen Anteil von diesen Tätigkeiten am gefährdetsten. Und das ist dann wieder der Rechtsanwalt, meinetwegen auch jetzt ein Journalist, der Standardtexte, Steuerberater, Verwaltung, also immer praktisch ein standardisierter Verwaltungsablauf. Das heißt, da sind so gesehen die höchsten Substitutionspotenziale und dann im Idealfall können dann die Betroffenen ihre Zeit künftig mehr auf kognitive Nicht-Routine-Tätigkeiten eben ausweiten. Aber KI hat jetzt, es gibt jetzt ja so erste praktisch Klassifikationen, die sind auch sehr schnell nach ChatGPT aufgekommen, wie die Substitutionspotenziale sind. Aber es gibt natürlich Berufe, insbesondere jetzt die manuellen Berufe, wo das Substitutionspotenzial von KI praktisch null ist. Ja?
Also Handwerk
beispielsweise. Handwerker, genau. Also jetzt gerade Energiewende. Wir überlegen, wer schraubt denn jetzt die ganzen Solarpaneele und Windräder? Da kann KI auch am Ende helfen, wenn es darum geht, zu prognostizieren. Ja? Also wo brauchen wir, wo ist auch Ersatz und so weiter. Also Prognose von Nachfrage, da ist KI auch sehr nützlich. Aber jetzt die eigentliche manuelle Handwerkstätigkeit, da kann KI aus meiner Sicht eigentlich gar nicht helfen. Ne? Und das heißt, es zeigt dann ja auch nochmal, dass eben auch auf dem Arbeitsmarkt viele, viele Potenziale auch sind, weil das ist ja auch ein Bereich, den wir dringend ausbauen müssen. Ja, das heißt also, viele Leute, die jetzt anderswo ihren Job verlieren, können da relativ gut auch wieder Fuß fassen.
Was wieder zeigt, dass KI offenbar den Arbeitsmarkt zwar ändert, aber nicht in der Form, dass es jetzt zu Massenarbeitslosigkeit führt, im Gegenteil, sondern einfach die Beschäftigungschancen verschiebt, sozusagen.
Genau. Und deswegen, also ich will jetzt auch nicht zu positiv klingen, ne? Also nicht so von wegen, ach, KI ist alles gar kein Problem, hat nur Chancen, keine Risiken. Die Risiken sehe ich aber zumindest jetzt eben für Deutschland weniger tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Also ich mache mir bei anderen Dingen viel, viel größere Sorgen. Also wenn dann jetzt plötzlich Videos auftauchen, wo dann angeblich Olaf Scholz da steht und irgendwie erklärt, er übergibt die Exekutivgewalt an Wladimir Putin. Ja? Mhm. Solche Videos kursieren ja teilweise schon. Ich meine, das ist jetzt so krass, das würde niemand glauben. Aber wenn man jetzt praktisch überlegt, wie das weitergeht, und diese Videos werden immer besser, ja, und werden immer, schauen immer realistischer aus und können dann wirklich auch so eingesetzt werden, dass dort eine vermeintliche Realität geschaffen wird, die zumindest mal potenziell stimmen könnte. Das sind natürlich Dinge, die mir gar nicht ausmalen, was da alles passieren kann. Ne? Aber das sind jetzt eben Risiken, die haben nicht direkt was mit dem Arbeitsmarkt zu tun.
Ja, 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 dass KI Risiken hat, die genannten Risiken für die Gesellschaft, oder Politik und Gesellschaft, ist klar. Und natürlich auch, das ist etwas, was wir ja auch stärker untersuchen, etwa dass KI oder generell der Einsatz digitaler Technologie auf dem Arbeitsmarkt bei der Arbeit auch Stress verursachen kann. Und so weiter. Mhm. Und dass dieser Stress wiederum krank machen kann, was die Arbeitsmediziner wieder stärker beforschen, ist auch völlig klar. Aber ich glaube, auf dem Arbeitsmarkt überwiegen aktuell schon die Potenziale, glaube ich, gerade angesichts eben dieses großen Themas Fachkräftemangel. Wenn wir jetzt aber gerade schon bei den Grenzen und Herausforderungen von KI sind, dann würde mich noch interessieren, wo du die siehst. Also wir haben schon darüber gesprochen, das zeigt auch so dieses Supermarkt-Baumarkt-Beispiel, dass das auch oft so eine kulturelle Grenze ist an vielen Stellen. Und ich glaube, so war es auch bei den Geldautomaten, dass viele Leute sagen, nee, ich hole das nicht vom Automaten, ich gehe lieber zu einem Menschen, der mir das Geld gibt, ich gehe lieber zu einem Menschen an die Kasse. Ist das vielleicht in Deutschland sogar besonders stark ausgeprägt, dass man so eine Technologieangst vielleicht manchmal mitbringt in der Gesellschaft und bei den Kunden? Gibt es vielleicht auch Grenzen bei der IT-Infrastruktur? Wie ist das mit dem Thema Datenschutz, das in Deutschland auch ein ziemlich großes Thema ist? Sind das auch so Herausforderungen, die KI sich stellen muss? Also wo sind da so die Herausforderungen?
Ja. Also vielleicht das Datenschutzthema, das ist ja quasi eins, wo man auch sagt, wir machen es uns mal wieder irgendwie selber so schwer, indem wir quasi von vornherein diese Technologie versuchen, sofort zu regulieren. Ja? Und das machen andere so nicht. Mhm. Wir haben ja jetzt auch gerade auf europäischer Ebene diesen KI-Act oder AI-Act. Und ein bisschen teile ich die Sorge, weil das Muster, das haben wir auch schon bei den Robotern gesehen, die Probleme haben eigentlich nie diejenigen, die diese Technologien einsetzen, ja, sondern eigentlich immer diejenigen, die die Technologie nicht einsetzen. Also bei den Robotern war es so, Deutschland war da an der Speerspitze. Es gab kaum ein Land, wo es so viele Roboter in der Industrie gibt. Und in Deutschland waren die Arbeitsmarkteffekte eigentlich unterm Strich eher positiv. Mhm. Probleme hatten die Länder, die eben nicht so viele Roboter eingesetzt haben. Warum? Weil die eben zurückgefallen sind in der Produktivität, Marktanteile verloren haben. Und die mussten dann Leute entlassen. Deswegen, also die Leute wurden praktisch da entlassen, wo es gar keine Roboter gab. Ja? So, und bei KI, glaube ich, dieses Muster kann sich auch wiederholen. Ja? Und dann ist Deutschland diesmal schlechter aufgestellt oder Europa. Ne? Weil wenn man guckt, wo ist KI jetzt, sozusagen, sind die Big Five in den USA, ja? Die großen 5 Tech-Konzerne, die sind an der Speerspitze der Entwicklung. Alle interessanten Startups, die da irgendwas entwickeln, kriegen super Angebote von den Big Five, die sie kaum ablehnen können. Von daher ist das jetzt eine sehr stark US-amerikanische Entwicklung und China natürlich auch. Europa hängt da ein bisschen hinterher und deswegen mache ich mir da eher Sorgen jetzt aus dieser Warte, wenn man irgendwie sagt, Probleme werden eher dort kommen, bei denjenigen, die das nicht einsetzen, weil sie einfach die Geschäftsfelder nicht erschließen und am Ende zurückfallen werden. Aus der Warte mache ich mir Sorgen, dass Europa Probleme bekommen kann. Ja. Und so viel zum Thema Datenschutz. Dann die kulturellen Grenzen. Gut, das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, am Ende ist es ja quasi so, ich glaube, Menschen haben schon noch das Bedürfnis oder haben ein Problem damit, einfach eine vollautomatisierte Entscheidung zu akzeptieren. Ja, also wenn man sagt, die KI hat jetzt gesagt, dass, also ich mache jetzt mal ein plastisches Beispiel, Radiologie. Ja, also ich gehe zum Radiologen und werde da durchgescannt. Und so weiter. Und da ist ja auch klar, dass keine KI im Zweifelsfall hat da große Vorteile gegenüber einem menschlichen Radiologen, weil die irgendwie Millionen von Bildern vergleichen kann. Ja? Aber trotzdem als Patient möchte ich, glaube ich, jetzt nicht praktisch da sitzen und dann kommt von einer KI kommt irgendwie so ein Ausdruck und da steht jetzt quasi mein Befund drauf, sondern ich möchte mit einem Menschen reden. Ja? Und im Idealfall ist es ja quasi so, dass dann menschliche Radiologen im Prinzip eben sozusagen diese Standardtätigkeit wieder an die KI geben können, aber sich dann eben das Ergebnis nehmen, dann nochmal draufschauen und nochmal viel intensiver mit dem Patienten reden. Das ist ja eigentlich dann auch das Potenzial, was da entsteht. Und vielleicht ist quasi, könnte ich mir vorstellen, dieses Bedürfnis eben am Ende bei Entscheidungen wirklich noch mit einem Menschen zu reden, zu sagen, der hat das entschieden, der hat die Verantwortung, mit dem kann ich mich auseinandersetzen. Die ist vielleicht jetzt in Europa noch etwas stärker ausgeprägt als anderswo, aber ja, das ist mehr Spekulation, das weiß ich nicht wirklich.
Ja. Ich würde noch mal gerne beim Thema bleiben, aber eine andere Facette einnehmen, denn du bist ja auch Regionalökonom und mich würde interessieren, ob es in Deutschland Regionen gibt, die von KI auf dem Arbeitsmarkt stärker profitieren werden als andere, oder die Frage umgekehrt formuliert, gibt es vielleicht Regionen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Struktur, wenn KI jetzt eine größere Rolle spielt, eher zurückfallen werden? Also wir haben bisher immer so einen gesamtwirtschaftlichen Blick auf Deutschland eingenommen, aber wie sieht das eigentlich regional aus? Welche Unterschiede sind da zu erwarten in der Entwicklung?
Also das Muster, was ich erwarte und was sich tatsächlich auch schon abzeichnet, ist, dass im Zuge der Digitalisierung insgesamt, aber auch KI, eher die Metropolen profitieren. Ja. Also man kann ja eben gucken, so die Jobs mit einem hohen IT-Anteil, wo sind die auf der Landkarte? Und da sieht man eben ganz deutlich, die sind einfach in den Großstädten und in den Speckgürteln drumherum. Ne? Während jetzt ja Deutschland auch im internationalen Vergleich eben noch so diese besondere Situation hat, dass wir eben flächendeckend ja eigentlich sehr interessante und gute Jobs haben. Wir haben ja sehr viele Hidden Champions. Ja, also dass man sagt, was weiß ich, in Ostwestfalen, Lippe, was jetzt normalerweise nicht so die Region ist, wo man sagt, oh, da brennt der Baum. Ja, da sind aber trotzdem viele, viele Weltmarktführer, ja, also die in ihrer jeweiligen Nische wirklich absolut spitze sind. Ja? Und wenn jetzt aber dort eine starke Digitalisierung stattfindet, man mehr praktisch auch die unternehmensinternen Daten nutzt, KI einsetzt, beobachtet man schon, dass diese Abteilungen dann oftmals nicht am Stammsitz der Firma sind, wo die manuelle Produktion stattfindet, sondern dann am Ende doch in Berlin oder in Hamburg. Ja? Was auch damit zu tun hat, dass, glaube ich, jetzt eben die Spezialisten, gerade die Jüngeren, die IT-Spezialisten, gerade wenn sie dann auch aus dem Ausland angeworben werden, sich jetzt eher weniger in der Provinz sehen, sondern mehr in den Metropolen. Von daher würde ich jetzt schon erwarten, dass so das Stadt-Land-Gefälle, sage ich mal, was in Deutschland schwächer ausgeprägt ist als anderswo, dass das aber im Prinzip durch diese Digitalisierung schon nochmal zunehmen kann. Und da muss man eben aufpassen, weil wir haben eben ja auch erlebt in anderen Ländern, wozu ein zu großes Stadt-Land-Gefälle führen kann, politisch. Wenn man sich überlegt, Brexit, Trump und so weiter, das ist ja alles, kommt ja alles quasi eher aus der Provinz. Das sind ja keine Großstadtphänomene. Von daher muss man das sehr, sehr wachsam im Auge behalten. Was man eben guckt, vielleicht so diese Tendenz Homeoffice durch Corona hat vielleicht ein bisschen Entspannung da gebracht, ja, weil viele ja mittlerweile auch sagen, ich kann ja im Prinzip überall arbeiten. Ja, aber per se gibt es eben schon empirische Befunde, dass eben der Urbanisierungsgrad durch Digitalisierung doch eher tendenziell zunimmt.
Ja, wie du sagst, wahrscheinlich, weil die Verfügbarkeit der Arbeitskräfte dort, ich meine, das sind ja auch Metropolen, wo Universitäten sind, wo die Leute ausgebildet werden, wo vielleicht auch das entsprechende kulturell-gesellschaftliche Leben attraktiv ist. Und das ist in Ostwestfalen, Lippe, oder wir könnten viele andere Regionen nennen, wir wollen jetzt nicht die Ostwestfalen.
Nee, wir wollen niemandem zu nahe treten.
Genau. Also Siegerland, Bergisches Land etc., ja. Niederrhein, um NRW-Regionen zu nennen, da ist das halt nicht so ausgeprägt. Und dann ist es ja auch, das wissen wir eben auch ja aus der Forschung zur Arbeitgeberattraktivität, für junge Menschen oftmals nicht so attraktiv. Da kann der Arbeitgeber noch so attraktiv sein, aber wenn er jetzt irgendwo, sagen wir mal übertrieben gesagt, mitten im Wald liegt, dann bevorzugt man doch denjenigen, der dann in Düsseldorf, Köln oder Essen ist, wenn wir jetzt aus unserer Region hier mal denken. Ja.
Genau. Da kann man, die Provinz kann schon was tun. Ne? Also bestimmt, gerade wenn man jetzt irgendwie sieht, die urbanen Probleme, Wohnungsmangel, keine Kita-Plätze und so weiter, da hat man in der Provinz am Ende dann doch wieder auch echte Chancen. Ne? Und die müssen dann Arbeitgeber natürlich auch nutzen.
Ja, ja, und dann entsprechend adressieren, vielleicht auch mit den entsprechenden lokalen Politikern und Gesellschaften und Verwaltung dann zusammen. In der BWL, ich habe es gerade schon angedeutet, diskutieren wir beim Thema KI, Digitalisierung, ja noch eine etwas andere Perspektive, und zwar die, was macht das eigentlich mit der Qualität von Arbeit? Ne? Also die Frage, was macht das mit unserer aller Arbeit? Entlastet mich das vielleicht bei der Arbeit? Gibt mir das neue Herausforderungen? Oder ist es am Ende ein Stressor, der mich irgendwo unter Druck setzt, weil ich glaube, dass ich mit der KI nicht mehr Schritt halten kann mit der digitalen Arbeit? Wie siehst du das gesamtwirtschaftlich? Was macht Digitalisierung mit Qualität von Arbeit? Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die Qualität von Arbeit eigentlich im Schnitt immer besser geworden ist in den letzten Dekaden und auch Jahrhunderten. Ist das nochmal so ein Schub oder ist das vielleicht was Besonderes, was uns nochmal als Arbeitnehmende stark unter Druck setzt?
Ja, ich glaube, eine einfache Antwort, die für alle gilt, die gibt es da nicht. Mhm. Das hängt, glaube ich, immer sehr stark vom Einzelfall ab. Also wenn ich erstmal mich selber betrachte, ich habe ChatGPT als einen absoluten Segen wahrgenommen, ja, weil ich komme ja auch manchmal so in die Verlegenheit, dass ich irgendwie da doch nochmal irgendeinen Standardtext liefern soll. So, können Sie nicht nochmal dazu kurz was schreiben? Ja, und wenn man dann sagt, ja, am Ende kostet sowas dann doch immer sehr viel Zeit, ja, also auch wenn eigentlich intellektuell da keine große Leistung mehr drin ist, einfach sich hinzusetzen und nochmal wieder einen Text zu schreiben, zur Schuldenbremse oder was auch immer, ja, kann man auch sagen, okay, ich nehme hier einen Text, gebe das in ChatGPT und sage, formuliere mir das bitte um in folgendem Stil und zack. Mhm. Und das war großartig, die Qualität, ja, und bislang habe ich das dann genommen und habe es dann noch ein bisschen angepasst und so weiter, habe das als echte Hilfestellung empfunden, ja. Ich kann mir aber vorstellen, wenn es immer besser wird, dass irgendwann auch der Punkt erreicht ist, wo man irgendwie denkt, wozu braucht man mich überhaupt noch?
Ja, ja? Ja, genau. Das ist
anspielen, noch, ja. Noch bin ich da nicht und vielleicht gibt es jetzt Jobs, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie meine Aufgabe ist, praktisch von lokalen Fußballspielen aus der Kreisliga zu berichten, ja, und die Texte sind de facto eigentlich immer dieselben, ja, oder dann kann vielleicht der Punkt auch kommen, wo man dann irgendwann so ein bisschen in so eine Sinnkrise kommt. Ja? Mhm. Also ich persönlich bin da noch nicht angekommen, aber wer weiß. Ja? Also wenn die KI jetzt besser wird, vielleicht kommt der Punkt irgendwann noch.
Ja, wenn man dann denkt, dass die KI eigentlich besser ist als man selbst oder dass man das Gefühl hat, die KI macht man überflüssig. Ne? Das können zur Sinn oder auch vorher vielleicht zur Zufriedenheitskrise führen. Ich habe ein letztes Thema, beziehungsweise eine letzte Frage noch. Jetzt machen wir uns in der Wissenschaft viele Gedanken darüber, in der BWL wie in der VWL. Was macht Digitalisierung mit dem Arbeitsmarkt? Welche Konsequenzen hat das für Arbeitnehmende? Kann das helfen, den Fachkräftemangel zu kompensieren? Etc. etc. Du bist ja auch in der Politikberatung tätig. Ich habe es anfangs erwähnt im Beirat des Wirtschaftsministeriums. Ich frage auch hier mal plakativ, macht die Politik da genug, macht die das Richtige, um sozusagen KI im Bereich Arbeitsmarkt zu nutzen oder würdest du dir da manchmal noch mehr wünschen? Sind wir da eigentlich auf Seiten der Politik und auch der Gesetzgebung auf dem richtigen Weg oder nicht?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage und da ist beim... Also ich mache mittlerweile sehr, sehr viel in der Politikberatung. Also da muss man schon sagen, ich mache es nicht nur so ein bisschen, sondern ich würde fast sagen, das ist momentan so eine meiner Haupttätigkeiten. Und da habe ich jetzt schon gemerkt, wenn ich mal so zurückblicke, gerade weil ich ja diese Roboterstudie hatte, das war so 2017, 2018, da war das heiße Thema. Ja, da waren auch etliche Runden in Berlin, wo es im Prinzip um sowas ging. Ja, und eigentlich sollte sowas jetzt auch noch stattfinden, es findet auch noch statt. Aber Fakt ist, eigentlich seit Corona ist einfach ein derartiger Krisenmodus, dass man eigentlich kaum Zeit hat, sich um solche Fragen jetzt gerade noch Gedanken zu machen, ja, weil man irgendwie von einem Problem ins nächste hetzt, ja, Corona, dann Energiepreiskrise, dann jetzt die Geschichte mit dem Bundeshaushalt, ja, die Haushaltsstreitigkeiten und das heißt, das ist momentan so atemlos, auch für mich selber. Also wenn ich in Berlin bin und Politikberatung mache, dann geht es eigentlich momentan nie um jetzt KI und diese Fragen, weil man irgendwie sagt, also wir haben jetzt gerade erstmal andere Probleme, die wir kurzfristig lösen müssen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man die Sachen komplett vergessen hat. Ne? Also man hat auch den Klimawandel ja nicht vergessen und versucht, eben entsprechend halt auch jetzt die Investitionstätigkeit so auszurichten, dass es auch einen Beitrag leistet, dass man die Klimaziele schafft. Und bei KI eigentlich würde ich sagen auch, ne? Also praktisch man hat schon das Bewusstsein, dass man es brauchen wird, ja, also dass wahrscheinlich am Ende wir darauf angewiesen sind, dass KI auch liefert und den Fachkräftemangel partiell eben auch ein bisschen entschärft, aber es ist jetzt nicht so, dass man die möglichen Probleme komplett dabei vergessen hat, ne? Es steht nur, das würde ich sagen, eben momentan jetzt nicht auf Platz 1 sozusagen der Prioritätenliste, weil einfach ungewollt, das hat sich die Politik sicherlich anders gewünscht, eben so viele andere Themen eben nach oben gespült wurden, dass das so ein bisschen jetzt gerade eher im Hintergrund steht. Aber komplett weg ist es sicherlich nicht.
Ja, es ist ja auch nachvollziehbar, dass es einfach im Moment dringlichere Themen gibt oder dringlichere Krisen gibt, die dann so eher vielleicht strategische Themen, das wäre jetzt so die typische BWL-Sprechung, also das ist etwas Strategisches, was wir auf den Weg bringen müssen, damit wir davon profitieren in einigen Jahren, dass die eher hinten überfallen, weil man da wahrscheinlich gar keine Kapazität und Zeit zu hat, sich dann dazu auch noch Gedanken zu machen. Ja.
Ja.
Letzte Frage, wir haben jetzt über KI und Digitalisierung gesprochen und über Fachkräftemangel. Mich würde deine Einschätzung interessieren, inwieweit helfen uns KI und Digitalisierung, den Fachkräftemangel zu überwinden? Wir haben das vorhin sehr differenziert besprochen, aber wenn wir jetzt irgendwie 15 Jahre weiter gucken, also irgendwie so, weiß ich nicht, Ende der 30er Jahre sind, haben wir den Fachkräftemangel dann wirklich total eklatant oder haben uns KI und Digitalisierung mit anderen Maßnahmen daneben auch geholfen, dass diese Lücke dann doch nicht so spürbar wird, wie wir sie heute in unseren schlechtesten Träumen befürchten?
Ja, gut, die Glaskugeln haben wir alle nicht. Die Problematik haben wir ja auch schon diskutiert. Ich glaube am Ende, ich bin jetzt eher Optimist, ja, noch hier im Rheinland. Es ist ja irgendwie immer so, weil ich finde, bei Deutschland ist es ja immer so, wir neigen ja dazu, immer sehr lang alles auszudiskutieren und die Bedenken und so weiter. Und es geht irgendwie wenig nach vorne, ist alles sehr kompliziert, bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo eine Krise so akut wird, dass Deutschland irgendwie umschaltet in den Krisenmodus. Ne? Also ich finde, das ist jetzt auch bei der Energiekrise in 2022 so passiert. Und dann plötzlich ging alles ganz schnell, dann waren plötzlich diese LNG-Terminals da. Und so die ganz große Krise im Winter 22, 23, die alle vorhergesehen haben, ist dann doch nicht gekommen. Ja? Und so ein bisschen, würde ich sagen, nähern wir uns diesem Punkt. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie auch gemerkt, wenn wir jetzt, also Fachkräftemangel, wenn wir jetzt nichts machen und auch nicht die Potenziale von KI nutzen, dann werden wir irgendwann in den Punkt kommen, wo es wirklich nicht mehr geht. Ja? Und wo auch irgendwann dann bestimmte Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Ja? Und von daher kann man jetzt ewig, soll man jetzt KI in der Verwaltung, soll man die Verwaltung jetzt digitalisieren und was sagt denn die Datenschutzbeauftragte und kann man das denn so machen? Ja? Ich glaube, irgendwann ist vielleicht die Chance, dass dann irgendwie dann doch gesagt, so, wir machen das jetzt. Ja? Und dass dann im Prinzip vielleicht dann auch genau der Punkt erreicht wird, dass man sagt, oh, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja? Also da ist der KI-Einsatz funktioniert. Ne? Also vielleicht nicht 100%, es wird immer noch 5% Fälle geben, also ist jetzt aus der Luft gegriffen, die 5, ja, es wird so und so viel Prozent der Fälle geben, wo dann auch ein Problem ist, also wo auch ein Fehler passiert ist, den man hinterher ausbügeln muss, aber dass man dann auch versteht, ja, so ist das halt bei neuen Sachen, ne? Und wir nehmen jetzt lieber mal in Kauf, dass ab und zu auch mal ein Fehler passiert oder dass irgendjemand klagt, ja, aber haben dafür bei den 95% der Fälle eine echte Verbesserung, brauchen nicht mehr so viele Leute und können dadurch zum Beispiel die Verwaltung einfach besser machen für alle. Also meine Hoffnung ist, dass das tatsächlich so ist und dass KI von daher auch echt einen Beitrag liefert, weil irgendwann einfach alle verstanden haben, wir müssen das jetzt machen. Ja, und wir können nicht nur Bedenkenträgerei den ganzen Tag zelebrieren.
Das war doch zum Abschluss eigentlich ein schöner Appell ans Handeln einfach. Ja. Ne? Und ich glaube, dass dieses Bild mit den Flüssiggasterminals an der Nordsee eigentlich da auch ein schönes Bild ist, weil man da hätte man ja fast gedacht, das ist so ein gefaktes Video, dass die dann nach 10 Monaten, glaube ich, eröffnet worden sind. Das hätte man vorher nicht für möglich gehalten in Deutschland, dass so ein Bauprojekt mit allen notwendigen Genehmigungen und Sicherheiten und so weiter dann durchgezogen wird. Und vielleicht ist es tatsächlich so auch beim Thema Fachkräftemangel, Einsatz von KI, dass man irgendwann einen Krisenpunkt erreicht hat, wo man sagt, okay, wir müssen das jetzt umsetzen, aller Bedenken zum Trotz. Und da hast du ja gerade nochmal appelliert, da müssen wir dann einfach handeln und machen und in Kauf nehmen, dass vielleicht die Entscheidung, die man trifft, nicht 100% die richtige ist, aber zu 95 oder 90 oder wie viel Prozent auch immer einen guten Weg aufzeigt. Ja. Super, ja, ganz herzlichen Dank, Jens, für dieses, wie ich finde, sehr interessante Gespräch. Es hat uns nochmal einen etwas anderen Blick auf das Thema Personal, was wir ja normalerweise im HR-Podcast besprechen, gegeben. Eben den volkswirtschaftlichen Blick mit dem Fokus auf die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Vielen Dank, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Ihnen das auch großen Spaß gemacht hat, uns zuzuhören bei diesem Gespräch. Ich freue mich, dass Sie das gemacht haben. Und hören Sie auch gerne bei unseren folgenden Folgen rein im neuen Jahr dann. Das ist die letzte Folge jetzt für 2023, die Sie gehört haben. Es geht aber 2024 natürlich weiter. Wie immer am 15. des Monats, also am 15. Januar, kommt die nächste Folge, die Sie auf unserer Seite www.orgaperso.hhu.de oder bei iTunes oder Spotify finden. Dort finden Sie dann auch die Shownotes zu dem heutigen Podcast mit Professor Jens Südekum und weiterführende Informationen und Links. Wenn Sie Anregungen haben, Themen oder Gesprächspartner vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an hr-podcast@hhu.de. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben, nicht nur heute, sondern auch im ganzen Jahr 2023. Ich glaube, es waren einige sehr schöne Folgen dabei. Die heutige zählt ganz sicher dazu. Ich wünsche Ihnen einen guten Übergang in 2024 und freue mich, Sie dann beim Podcast wieder zu hören. Vielen Dank.
Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.